Vielen Dank euch. Manchmal plätschert das Leben ja so vor sich hin und ein Tag nach dem anderen vergehen, ohne dass sie irgendwie Spuren bei uns hinterlassen oder jemals wieder in der Erinnerung auftauchen. Aber dann gibt es auch ganz außergewöhnliche Tage und Situationen, die uns aus diesem Schlaf herausreißen. Sie sind so besonders, dass wir noch Jahre später daran erinnert werden und auch noch ganz unterschiedliche Details dieses Tages hervorholen können, weil es sich so eingeprägt hat in unsere Erinnerung. Und um so ein Ereignis geht es heute im Predigttext. Wir werden weitermachen mit der Nehemia-Serie und wir schauen uns heute Kapitel 9 an. Und wir werden heute wieder merken, wie wir beim letzten Mal schon gesehen haben, dass die Zeit des Umbaus, die Zeit des Mauerbaus vorbei ist. Wir sind unten noch ein bisschen länger damit beschäftigt, aber Israel war nach 52 Tagen mit dem Mauerbau fertig. Und jetzt geht es nicht mehr um den Umbau, sondern jetzt geht es um die Menschen, die in den Stadtmauern wohnen. Sie sollen auch aufgebaut und ermutigt und gestärkt werden. Wir haben letzten Sonntag gesehen, dass das mit so einer riesigen Schriftlesung, würde ich mal sagen, begonnen hat, wo das ganze Volk zusammenkam und sie sich dem Wort Gottes ausgesetzt haben. Und während das Gesetz vorgelesen wurde, haben wir gemerkt, dass das Volk total traurig wurde. Wahrscheinlich haben sie durch das Gesetz gemerkt, wie heilig Gott ist, so wie wir es gerade gesungen haben. Dass das Volk Israel eigentlich gar nicht wert ist, nicht in dem Stande ist, vor Gott zu treten, in seiner Gegenwart zu leben. Und dass sie sich mit ihrem Leben, mit ihrem Alltag ganz weit weg entfernt haben von Gott, von seinen Maßstäben und dem, was ihm wichtig ist. Und darum sind sie total traurig geworden. Das ganze Volk hat angefangen zu weinen. Aber Nehemia und Esra, die Leiter des Volkes, haben es geschafft, sie irgendwie davon ein Stück weit wegzubringen, indem sie ihnen vor Augen gemalt haben, dass sie nicht nur auf das gucken, was gerade nicht gut läuft, sondern dass sie auf das sehen, wofür sie Gott dankbar sind, was er ihnen schenkt, was sie mit ihm erlebt haben und wo sie jetzt gerade stehen dürfen. Und so wurde dann ein riesiges Fest eingeläutet und sie haben eine Woche lang gemeinsam gefeiert. Aber dieser Schock, den das Volk durch das Hören auf das Gesetz Gottes erlebt hat, wurde dadurch nicht übertönt oder zur Seite gewischt, sondern wir sehen jetzt in Kapitel 9, dass das immer noch in ihnen drin ist, dass es mitgeschwungen hat und dass es auch ihren Alltag geprägt hat. In Nehemia 9, Vers 1 geht es weiter. Am 24. Tag desselben Monats versammelten sich die Israeliten in grobes Tuch gekleidet und mit Asche auf dem Kopf und sie fasteten. Wer israelitischer Herkunft war, sonderte sich von allen Ausländern ab und bekannte seine Sünden und die Sünden seiner Vorfahren. 3 Stunden lang standen sie an ihren Plätzen und lasen im Gesetzbuch des Herrn ihres Gottes. 3 weitere Stunden lang bekannten sie ihre Sünden und beteten den Herrn ihren Gott an. Wieder ein sehr außergewöhnlicher und sehr langer Gottesdienst. Und wir sehen, dass dieser Schock, den sie erlebt haben, immer noch in ihren Knochen steckt. Und dass sie das auch äußerlich zum Ausdruck gebracht haben. Sie kamen also nicht zum Gottesdienst und haben sich dann erst nochmal in Erinnerung gerufen und angefangen wieder zu trauern. Nein, sie kommen schon in Sacktuch gekleidet, mit Erde und Asche auf dem Kopf und am Fasten. Sie verzichten auf so viele Dinge. Und die, die zu Israel gehören, nehmen Abstand von den Menschen, die nicht zu Israel gehören, weil sie auch nicht an den Gott Israels glauben. Und sie wollen allen Einfluss, der sie von Gott wegziehen könnte, jetzt in dieser besonderen Zeit aus ihrem Leben ausklammern, damit Gott im Mittelpunkt ihres Lebens stehen kann. Und all das, was hier beschrieben wird, wie sie auftreten, zeigt, dass sie innerlich total betroffen sind, dass sie trauern, dass sie sich demütigen, dass sie sich unterordnen unter Gott, den großen und heiligen Gott, an den sie glauben. Sie fasten, sie verzichten auf ein gepflegtes Erscheinungsbild und all das zeigt ihre Betroffenheit. Das kam nicht alle Tage vor, dass die Leute so aussahen. Besonders nicht die der Oberschicht, die genug Geld haben, um sich schön einzukleiden und gut auszusehen. Alle haben damit ihre Trauer zum Ausdruck gebracht, ihre Betroffenheit darüber, dass sie so weit weg von Gott sind und seinen Werten. Und in dieser Haltung kommt jetzt wieder das Volk zusammen in Jerusalem. Sie kommen zum Tempel Gottes, weil sie wissen, er ist der Einzige. Er ist der Einzige, der ihnen jetzt helfen kann, der dieses Problem lösen kann. Sie haben sich von ihm abgewendet und darum kommen sie jetzt wieder zu ihm, um es rückgängig zu machen, um es zu ändern und Gott wieder ins Zentrum ihres Lebens zu nehmen. Und das tun sie, das haben wir hier gerade gelesen, indem sie sich als erstes wieder unter Gottes Wort stellen. Und wieder nicht nur eine kurze Predigt von einer halben Stunde, sondern 3 Stunden lang Wort Gottes und wahrscheinlich auch wieder Erklärung, so wie wir es in Kapitel 8 schon gelesen haben. Aber das Besondere jetzt ist, sie gehen nicht wieder still und leise betroffen nach Hause, sondern es folgt der zweite Teil des Gottesdienstes, könnte man sagen. Die nächsten 3 Stunden bekennen sie vor Gott ihre Schuld, das, was sie falsch gemacht haben, sie und ihre Vorfahren, all das, was ihr Volk gerade prägt und ihre Kultur, bringen sie alles vor Gott und bekennen es ihm. Sie bitten um Vergebung, weil sie wissen, dass sie das gerade nötig haben. Aber auch damit ist dann nicht Schluss. Es geht dann noch weiter. Denn nachdem das Volk persönlich die Schuld bekannt hat, nachdem sie gemeinsam Gott gelobt haben, treten als nächstes die Leviten, also die geistlichen Leiter des Volkes, wieder auf die Bühne und sprechen ein Gebet, ein stellvertretendes Gebet von den Leviten für das ganze Volk, für die ganze Versammlung, die da ist. Und wer eine Bibel vor sich hat oder es gerade aufgeschlagen hat, der kann mal durchscrollen oder umblättern. Das Kapitel 9 ist ziemlich lang. Und nur die ersten 5, 6 Verse sind quasi so diese Einleitung dessen, was an diesem Tag passiert. Und der ganze Rest des Kapitels, die nächsten 30 Verse, die sind eine Zusammenfassung dieses Gebets, das die Leviten stellvertretend für das Volk gebetet haben. Und ich lade euch ein, das heute Nachmittag vielleicht zu Hause zu lesen. Es ist ein sehr umfassendes und packendes Gebet. Wir werden es heute nicht zusammen lesen können, aber wir sehen darin, dass die Leviten am Anfang ganz viel Zeit darauf verwenden, Gott zu loben, ihn zu preisen und all das zu erwähnen, was er in der Geschichte des Volkes Großartiges getan hat. Und es fängt bei der Schöpfung der Welt und des Universums an, wofür sie ihn loben. Sie danken Gott für das ewige Versprechen, das er Abraham gegeben hat. Sie danken Gott für die Rettung aus Ägypten, für die Befreiung, für die Versorgung in der Wüste und all das, was die Geschichte Israels bis zu diesem Zeitpunkt so ausgemacht hat. Das ist aber nur der erste Teil. Mit diesem Lobpreis beginnen die Leviten. Und dann im zweiten Teil folgen immer wieder Unterbrechungen, Einschübe, immer wieder 3 Worte, die das Ganze unterbrechen. Doch unsere Vorfahren. Ein wenig weiter dann, sie weigerten sich. Und dann wieder später, auch dann nicht. Und wir sehen, dass die Leviten anzeigen, Gott ist groß, Gott ist mächtig, er ist heilig, er meint es gut mit uns. Er ist unser Herr, aber wir schaffen es nicht. Wir weigern uns, auch dann nicht und so weiter. Es gibt auf der einen Seite Gott, der es gut meint und auf der anderen Seite stehen dann wir, das Volk Israel, die es immer wieder geschafft haben, sich von Gott abzuwenden. Und durch dieses Gebet der Leviten wird ein Kreislauf oder so ein Zyklus sichtbar, der nicht nur hier in diesem Gebet auftaucht, sondern sich eigentlich durch das ganze Alte Testament hindurchzieht. Durch die Geschichte Israels sehen wir, dass dieser Zyklus immer wieder passiert. Und den schauen wir uns einmal an. Es beginnt immer mit Segen Gottes. Gott segnet sein Volk, eine Sippe, einen Stamm oder das Volk als Ganzes. Und anfangs genießt das Volk diesen Segen auch immer. Sie sind dankbar dafür. Aber im Lauf des Lebens kommen dann wieder diese drei Worte. Aber wir, aber unsere Vorfahren, wir weigern uns und so weiter. Und dieser Segen Gottes ist irgendwann so normal, dass man etwas Neues sucht, dass man an anderen Stellen nachschaut und dass dadurch dann Sünde ins Leben kommt, die Abkehr von Gott quasi. Und das ist immer der zweite Schritt. Und danach, Gott warnt das Volk, es lässt sich nicht warnen, es lebt so weiter. Und dann in Vereinbarung des Bundes, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat, passiert dann das, was er angedroht hat. Gott straft das Volk auf ganz unterschiedliche Art und Weise, mal durch Feinde, mal durch Naturkatastrophen. Aber Gott zieht sie zur Rechenschaft für das, was sie tun. Und das macht er nicht zum Spaß, nicht weil er sie quälen will, sondern weil er sie dadurch daran erinnern möchte, dass er einen guten Plan für sie hat, dass seine Wege für sie gut sind. Und irgendwann merkt das Volk das immer. Und sie kehren zu Gott zurück. Sie wenden sich ihm wieder zu, weil sie merken, er ist unser Herr. Er ist der gute Vater und wir gehören eigentlich zu ihm. Als wir ihm nachgefolgt sind, ging es uns doch gut und jetzt sind wir hier gelandet. Und durch diese Umkehr zu Gott zurück, rettet Gott sie wieder. Er nimmt die Strafe weg, er besiegt die Feinde, er schenkt wieder, dass die Naturkatastrophen aufhören und sie sind wieder in seinem Segen unterwegs. Aber wie schon am Anfang gesagt, ist dann immer der nächste Schritt, dass dieser Segen irgendwann wieder nicht ausreicht. Und so beginnt dieser Zyklus wieder von vorne. Wir können das vom Buch Josua über Richter und das ganze Alte Testament hindurch immer wieder sehen. Das ist der Lebenszyklus der Generationen und des Volkes Israel. Und vielleicht hat das Volk das gerade erkannt durch die Lesung des Gesetzes. Darum greifen die Leviten das auf und sprechen es aus. Und sie bekennen Gott, dass sie ihn brauchen, dass sie seine Vergebung brauchen. Und darum sind sie vor ihm und sagen ihm, dass sie unbeständig sind, dass sie untreu sind. Und all das sprechen sie vor ihm aus. Und wir sehen auch, dass sich an dieser Stelle jetzt ein anderer Kreis schließt. Wer die ganze Predigtserie verfolgt hat oder zumindest am Anfang dabei war in Kapitel 1, haben wir auch schon ein stellvertretendes Bußgebet gesehen. Damals aber nicht von den Leviten. Wer weiß noch, wer im ersten Kapitel ein stellvertretendes Bußgebet gesprochen hat? Nehemia, danke. Nehemia, damals noch gar nicht in Jerusalem, noch gar nicht mit dem Mauerbau beschäftigt, sondern noch in Persien, in der Burg Susa, spricht dort schon ein stellvertretendes Gebet für das ganze Volk, obwohl er noch gar nicht zurückgekehrt ist, obwohl er gar nicht weiß, wer alles dort in Israel und Jerusalem gerade wohnt. Und damals haben wir uns die Frage gestellt, erhört Gott so ein Gebet von jemand anderem für die Schuld des Volkes oder einer anderen Gruppe? Und wir haben gesehen durch das Alte und Neue Testament, dass das eigentlich nicht funktioniert. Eigentlich erhört Gott oder vergibt Gott Schuld von Menschen, die sie ganz persönlich bekennen und ihn dann um Vergebung bitten. Aber wir haben da schon gesehen, dass Gott dieses Gebet auf andere Weise erhören kann. Nämlich, indem er dieses Gebet nimmt und früher oder später diese Gruppe, für die gebetet wurde, selber diesen Wunsch in ihr Herz gelegt bekommen, Gott um Vergebung zu bitten. Und Nehemia hat damals vor einigen Monaten in dieser Situation dieses Gebet gesprochen, stellvertretend für das ganze Volk. Und jetzt, einige Monate später, ist das ganze Volk am Tempel. Und was tun sie? Genau das, wofür Nehemia damals gebetet hat. Sie sind jetzt vor Gott. Sie bitten ihn um Vergebung. Und sie tun Buße und bringen all das, was sie von ihm trennt, vor ihn, damit er es wegnehmen kann. Wir sehen also, dass Nehemias Gebet erhört wurde. Und hier in Nehemia 9 sehen wir jetzt, dass die Leviten aber nicht bei diesem Bußgebet stehen bleiben, sondern wenn wir jetzt ein Kapitel weitergehen, in Kapitel 10, sehen wir, dass sie einen neuen Schritt machen. Und dieser Schritt ist immer wichtig, wenn wir auch heute noch Buße tun, wenn wir Gott um Vergebung bitten, wenn wir etwas bekennen. Denn die Leviten gehen sofort dazu über, dass dieses Vakuum, das dadurch entsteht, dass man sagt, ich will dies oder das nicht mehr in meinem Leben haben. Ich will diese Gewohnheit nicht mehr ausleben. Und all das, was wir aus unserem Leben rausschmeißen, lässt dann ein Vakuum entstehen, das wieder neu gefüllt werden muss. Und wenn wir es nicht bewusst mit guten Dingen tun, dann werden andere Sachen diesen Platz einnehmen. Und das wussten scheinbar auch schon das Volk und ihre Leiter, die Leviten. Denn wir sehen, dass sofort nahtlos in Kapitel 10, Vers 1 die Leviten dazu übergehen und sagen, darum legen wir nun ein feierliches Versprechen ab und halten es schriftlich fest. Auf dem versiegelten Dokument stehen die Namen unserer Fürsten, Leviten und Priester. Die geistlichen Leiter des Volkes gehen jetzt also mit dem Volk dazu über, dass sie Gott als nächstes ein Versprechen geben. Ein Schwur, ein Eid, je nachdem, welche Übersetzung man hat. Und das machen sie eben nicht mehr nur noch mündlich in einem Gebet, sondern sie schreiben es sogar auf. Und in Kapitel 10 kann man dieses Versprechen nachlesen. Und die erste Hälfte von Kapitel 10 war so wichtig für die Autoren, dass sie alle Namen aufgeführt haben, angefangen vom Chef bis zum Tellerwäscher, würde ich mal sagen. Nehemia als erster Priester, Leviten, die Leiter der Sippen und des Stammes und so das ganze Volk. Sie verbinden sich Gott gegenüber mit diesem Versprechen und unterschreiben es. Und wenn wir weiterlesen würden und das Versprechen anschauen, dann sehen wir, dass eigentlich drei Teile in diesem Versprechen da sind. Das erste Versprechen, das sie Gott geben, ist, dass sie ihre Kinder nicht mehr mit Menschen aus anderen Völkern verheiraten wollen. Das tun sie nicht, weil sie rassistisch sind, sondern weil zu 99% damals Menschen aus anderen Völkern auch andere Götter angebetet haben. Und diesen Einfluss, den wollten sie jetzt aus ihrem Volk ausklammern, indem sie eben keine Menschen heiraten, die andere Götter anbeten. Das zweite Versprechen ist, dass sie Gott sagen, wir wollen den Sabbat, den Ruhetag, ihren Feiertag, den Samstag wieder heiligen. Sie wollen ihn einhalten und zum einen selbst nicht arbeiten. Und das ist irgendwie klar, das kennt man ja. Aber sie sagen, wir wollen auch nicht mehr bei Leuten, die am Sabbat in unseren Toren, in unserer Stadt etwas verkaufen oder anbieten, nicht mehr dorthin gehen. Also allen Handel in der Stadt ersticken am Sabbat. Sie wollen also wirklich den Ruhetag wieder so feiern, wie Gott es sich das eigentlich für sein Volk gewünscht hat. Und das dritte Versprechen, hört sich für uns irgendwie ein bisschen trocken und profan an, waren die ganzen Tempelabgaben. Und schaut euch mal die Verse an. Ich habe sie extra dahinter geschrieben. Versprechen 1, ein Vers. Versprechen 2, ein Vers. Und jetzt die Tempelabgaben. Ein ganz schön langer Abschnitt im Vergleich zu dem, was vorher gesagt wurde. Aber wir können davon ausgehen, dass die Israeliten sich sicher waren, wenn der Tempeldienst nicht vernünftig geordnet ist, wenn die Priester nicht genug Opfertiere haben oder Teig und Mehl und all das, was sie brauchen, um die Opfergaben vorzubereiten, wenn die Leviten nicht versorgt sind, dann wird unser Gottesdienst früher oder später wieder einstürzen. Und wenn der Gottesdienst nicht funktioniert, wird früher oder später auch das ganze Volk wieder von Gott weggehen, sich ihm abkehren und dann sind wir wieder genau dort, wo wir vor dem Exil waren. Darum verwenden sie so viele Details darauf zu beschreiben, wie sie den Tempeldienst wieder ordnen wollen und wann wer dran ist, mit welcher Gabe am Tempel. Wir sehen also, dass der Fokus nach dem Mauerbau jetzt wieder voll und ganz darauf liegt, dass die Menschen, dass das Volk Gottes wieder Gott gehört, wieder Gott dient, für ihn da ist. Und letzten Sonntag haben wir gesehen, dass sie das zum einen dadurch getan haben, dass sie wieder die Feste eingesetzt haben und angefangen haben, sie zu feiern, so wie Gott sie in den 5 Büchern Mose anordnet. Und jetzt sehen wir, dass sie alles aus ihrem Leben und aus ihrem Alltag als nächstes ausräumen, was nicht dazu passt, dass sie Volk Gottes sind. Und da war eine ganze Menge da. 3 Stunden lang haben sie Gott bekannt und danach die Leviten. Und sie haben zum Schluss dann auch noch dieses feierliche Versprechen gegeben und ihm gesagt, wie sie ihr Leben stattdessen ab jetzt gestalten wollen. Und in diesem Bericht, in diesen 2 Kapiteln, die jetzt sehr umfassend waren und wir nur einmal ganz kurz so durchhuschen konnten, sehen wir, dass hier etwas passiert, was früher, später und auch in der Kirchengeschichte überhaupt immer wieder passiert, was sich immer wieder bewahrheitet. Nämlich dort, wo Menschen auf ihre eigene Schuld und ihre eigene Unzulänglichkeit aufmerksam werden und diese Schuld dann vor Gott bringen und sie bereinigen, dass dort dann Gott in besonderer Weise wirksam wird. Dass er sich so über das freut, dass er dann seinen Segen ausgießt. Wenn uns bewusst wird, dass wir seine Hilfe brauchen, dass wir unsere Probleme nicht alleine lösen können, dass wir nicht damit fertig werden, dann tritt Gott auf den Plan und fängt an, mit seinem Geist zu wirken. Und das passiert manchmal ganz unspektakulär in den eigenen 4 Wänden oder so. Manchmal wird daraus aber auch etwas ganz Großes, Bewegungen entstehen. Und ein solches größeres Beispiel ist mir diese Woche über den Weg gelaufen. Schon vor einigen Jahrzehnten trug sich im südlich von Pforzheim gelegenen Möttlingen etwas Außergewöhnliches zu. Ist also gar nicht so weit weg von hier, aber wie gesagt schon einige Jahrzehnte her. Ein junger Mann klopfte an die Tür seines Pfarrers. Und er klopfte nicht einfach nur so, sondern er klopfte unter dem Eindruck der ganzen Schuld, die auf ihm lag. Sein verfuschtes Leben, das er hinter sich hatte, und damit wusste er nicht anders, als zum Pfarrer zu gehen. Und er bekannte ihm dann seine ganzen großen und kleinen Fehler und sie beteten zusammen. Und dann ging dieser junge Mann so befreit und erleichtert in sein Leben zurück, dass es nicht unbemerkt blieb in seinem Freundeskreis. Und noch im selben Monat schlossen sich einige seiner Freunde an und haben auch an die Tür dieses Pfarrers geklopft und dasselbe erlebt. Und das ist dann wieder ins Dorf zurückgegangen, sodass nach einigen Wochen und Monaten eigentlich das ganze Dorf von dieser Bußbewegung, kann man sie schon mittlerweile nennen, ergriffen wurde. Und die Quellen, die über diese Erweckung in Möttlingen berichten, die zeigen, dass es nicht nur dabei geblieben ist, dass sie um Vergebung gebeten haben, sondern dass automatisch auch eine Lebensveränderung, wie dieses Versprechen, das wir bei Israel gesehen haben, auch eingetreten ist. An einer Stelle heißt es zum Beispiel, gestohlene Güter wurden zurückgegeben, Feinde wurden versöhnt, Untreue wurde gebeichtet und zerbrochene Ehen wiederhergestellt. Verbrechen wurden aufgeklärt und Alkoholiker wurden trocken. Wie beim Volk Israel, das als Ganzes ergriffen wurde von dieser Bußbewegung, sehen wir, dass auch hier dieses kleine Dorf von dieser Bußbewegung ergriffen wurde. Dass sie alle vor Gott getreten sind und ihm ihre Schuld bekannt haben. Und diese Bußbewegung, diese kleine Erweckung hat das Dorf für die nächsten Jahrzehnte geprägt. Bis heute noch kann man die Spuren dieser Erweckung in der Stadt sehen. Und darin bewahrheitet sich eigentlich genau das, was Jesus Land auf Land ab sein Leben lang hier auf der Erde gepredigt hat. Er hat nämlich gesagt, dass er uns Menschen das wahre Leben schenken will. Ein Leben, das uns gut tut, das uns erfüllt, das das mit sich bringt, was wir uns eigentlich wünschen. Aber er hat auch gesagt, dass man dieses Leben nur bekommen kann, wenn man sich von ihm helfen lässt. Nur er schenkt dieses Leben. Und einige von euch kennen sicherlich die Geschichte von diesen vier Freunden, die den gelähmten Mann zu Jesus bringen. Schon in einem Kindergottesdienst wahrscheinlich zum ersten Mal gehört. Und als sie dann endlich vor Jesus stehen, sich durchgekämpft haben durch die vielen Menschen, die auch bei Jesus waren, heilt Jesus den Gelähmten sofort. Oder? Nein. Nein, macht er nicht. Obwohl sie das eigentlich wollten. Vielmehr lesen wir, dass Jesus sagt, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und versetzen wir uns jetzt mal für einen Moment in diesen Gelähmten. Was würde uns in dem Moment durch den Kopf gehen? Vielleicht, danke, aber offensichtlich habe ich schwierigere Probleme oder andere Bedürfnisse. Und Jesus, so wie er war, würde dann ja diesen Gedanken irgendwie wahrnehmen und dann vielleicht sagen, nein, das stimmt gar nicht. Das denkst du vielleicht, aber es ist nicht so. Der Gelähmte dachte ja wahrscheinlich sein Leben lang, wenn ich nur gehen könnte, dann wäre mein Leben wieder in Ordnung. Dann wäre ich zufrieden, dann wäre ich glücklich, dann würde ich mich nicht mehr beschweren und so weiter. Aber Jesus sagt ihm hier gewissermaßen, schau dich mal um. Das Haus ist voller Menschen, die alle gehen können. Sind sie glücklich? Sind sie zufrieden? Beklagen sie sich nicht? Wenn ich dich jetzt heile, bist du vielleicht eine Weile lang glücklich. Aber ein paar Wochen und Monate später ist das wieder ganz normal. Wir erinnern uns an diesen Zyklus. Dann ist dieser Segen verflogen und wir schauen uns nach anderen Dingen um. Das, was du eigentlich brauchst, ist Vergebung, auch wenn du es gar nicht weißt. Denn Vergebung geht die Wurzel aller Probleme an. Die Vergebung Gottes an uns persönlich, nämlich die Entfremdung von Gott. Dass wir nicht bei ihm sind, dass wir nicht mit ihm unterwegs sind, dass er nicht im Zentrum unseres Lebens ist. Sünde. Sünde bringt dich und mich immer weiter weg von Gott. Das ist ein Prinzip, das von Adam und Eva bis zum letzten Tag dieser Welt existiert. Sünde entfernt uns immer weiter weg von Gott. Und was Jesus dem Gelähmten und damit auch allen Zuhörern, die da ganz neugierig gerade zugehört haben, aufzeigt, ist, dass das tiefste Bedürfnis, das wir Menschen haben, eigentlich nicht Heilung ist, nicht irgendwelche Umstände, die gelöst werden müssten, sondern dass unser größtes Bedürfnis das Zusammensein mit Gott und mit seinem Sohn Jesus Christus ist. Das würden die meisten Menschen so gar nicht sagen. Aber das ist die Art und Weise, wie Gott uns Menschen geschaffen hat. Tief in uns hineingelegt hat er diesen Wunsch nach Gemeinschaft mit ihm. Und wir können es übertönen, wir können es wegdrücken, sodass es irgendwann so leise ist, dass wir es gar nicht mehr hören. Aber Gott hat uns für die Beziehung mit ihm geschaffen. Und wir sehen, dass am Ende der Zeit genau das wiederhergestellt wird. Darüber haben wir an Ostern geredet. Und dieser Wunsch wird in Jesus erfüllt, weil er uns die Liebe schenkt, nach der wir uns sehen. Die vielen Beziehungen, die mal in die Brüche gehen, die basieren oft darauf. Aber nur Jesus schenkt vollkommene Liebe. Jesus gibt uns eine neue Identität, die uns niemand nehmen kann, die wir nicht aufbauen müssen, an der wir nichts festhalten müssen, sondern die er uns einfach schenkt, indem er uns zu seinen Kindern macht. Und er gibt uns eine echte Hoffnung für das Leben im Hier und Jetzt. Und darüber hinaus. Und das Tor zu diesem Leben ist die Vergebung, die Jesus uns Menschen anbietet. die er mit seinem Leben gebracht hat. Und wenn du möchtest, dann kannst du zu jeder Zeit durch dieses Tor gehen. Jesus ist das Tor. Er ist der Zugang zu diesem Leben mit Gott in seiner Gegenwart. Und wir wollen heute jetzt im zweiten Teil quasi der Anbetungszeit auf den Spuren des Volkes Gottes oder auf den Spuren des gelähmten Mannes oder auf den Spuren der Leute in Möttlingen unterwegs sein. Und ihr habt schon gesehen und Jochen hat es auch am Anfang erwähnt, es gibt hier ein paar Stationen, die uns dabei helfen oder uns dazu einladen, diesen Weg ein Stück weit zu gehen. Die Stühle hier vorne vor dem Kreuz, die sind dafür da, dass wir einfach hierher kommen, vor dem Kreuz Platz nehmen und Gott das bringen und aussprechen und bekennen, was uns vielleicht gerade bewusst geworden ist. Etwas, was uns von ihm trennt, was wir ihm abgeben wollen und dann hier am Kreuz lassen möchten. Jesus sagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich möchte sie euch abnehmen. Das ist das Angebot, das Jesus uns zu jeder Zeit des Tages macht und jetzt gerade in besonderer Weise. Die zweite Station dort vorne an den Stehtischen, da besteht die Möglichkeit, Gott auch ein Versprechen zu geben. Und vielleicht, wenn ihr wollt, das sogar schriftlich zu machen. Da liegen Zettel und Stifte. Und wenn ihr merkt, ihr wollt Gott gerade etwas sagen, etwas versprechen, dann schreibt das gerne auf, stellt das neben das Gummibärchen am Waschbecken oder wo auch immer es steht, damit ihr daran erinnert werdet, was ihr Gott versprochen habt. Und zu guter Letzt, wie wir es schon manchmal hatten, werden im hinteren Bereich überall Mitarbeiter aus unserem Gebetsteam zur Verfügung stehen. Und wenn ihr euch einfach segnen lassen wollt für den nächsten Schritt, für das, was vielleicht gerade vor euch liegt, oder wenn ihr auch ein Gebetsanliegen mitgebracht habt, das ihr gerne loswerden wollt, dann geht nach hinten auf einen der Mitarbeiter dort zu und lasst euch durch das Gebet beschenken. Aber natürlich darf jeder auch auf seinem Platz sitzen oder stehen bleiben, die Lieder auf sich wirken lassen oder einfach im Stillen auch mit Gott reden. Dann tut das. Aber lasst uns jetzt fürs erste Lied alle zusammen aufstehen. Wir wollen Gott loben mit den Liedern und ihr seid herzlich eingeladen, nach vorne an die Seite oder nach hinten zu gehen und sich auf die Spuren des Bibeltextes zu begeben. Gott freut sich auf dich. Er lädt dich ein, mit ihm zu reden. Und er lädt dich auch ein, das neue Leben gegen das einzutauschen, was dich von ihm fernhält. Amen.